In der heutigen Podcast-Folge ist der Patrick Utz unser Gast. Der Patrick ist Unternehmensberater und Verkaufstrainer. Er begleitet Unternehmen und insbesondere aber auch Sales-Teams dabei, den Vertrieb erfolgreich zu gestalten. Das Gespräch dreht sich um die Frage, was gute Sales-Teams ausmacht, was es braucht, damit Menschen im Verkauf richtig gut zusammenarbeiten können, und er teilt auch seine spannende Ansicht auf das Thema Führung und die Relevanz gerade auch in der heutigen Zeit. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Hören der heutigen Folge.
Teamworks, der Podcast, wo es um gute Zusammenarbeit geht. Ich bin Fabienne.
Und ich bin Chantal. So schön, dass du heute da bist, Patrick. Es freut mich sehr, heute mit dir das Gespräch zu führen. Stell dich doch gerne selber kurz vor, wer du bist, was du machst und auch, was würde ein ganz guter Freund über dich sagen?
Gut, also es sind ganz viele Fragen. Ja. Also mein Name ist Patrick Utz, bin Mitte 50, Vater von zwei erwachsenen Kindern. Und meinen Tag verbringe ich in der Regel mit Akquise. Neukundengewinnung ist ein ganz zentraler Aspekt in meiner eigenen Tätigkeit, aber auch in der von meinen Kunden. Und ich arbeite mit Menschen an ihrem Vertriebsteam oder mit dem Vertriebsteam selber, ihre Fragen und Herausforderungen zu meistern. Mhm. Zu deiner letzten Frage, was würde ein guter Freund über dich sagen? Haben wir das noch lange überlegt? Das sind also die Knackfragen, wo man sich gar nicht so reflektiert. Aber ich würde sagen, was oft passiert, ist, dass ich mich relativ schnell in ein Thema einschaffen kann. Das habe ich schon immer gehabt. Das macht mir auch Spass, komplett in neue Themen einzugehen. Ja.
Okay. Spannend, vielen Dank.
Dankeschön.
Es würde mich auch interessieren, was ist der häufigste Grund? Du hast gesagt, du arbeitest ja eben im Sales, du tust die Teams begleiten. Was ist so der häufigste Grund, warum dir jemand anruft? Was sind so typische Herausforderungen, vor denen die Teams stehen?
Also wenn Menschen auf mich zukommen, dann sind es meistens Menschen, die eine Verantwortung haben für eine Vertriebsorganisation oder für ein Unternehmen. Und die stehen irgendeiner Form an. Also die haben eine Herausforderung, die die Marktbearbeitung anbelangen kann. Es kann aber auch sein, dass sie eine Herausforderung haben mit dem Team selber, sprich mit dem Team nicht so vorwärts kommen, wie sie sich das gerne wünschen. Das ist meistens der Hauptgrund, warum sie kommen.
Und erkennst du jetzt, oder du hast ja immer einen grossen Einblick eigentlich in Unternehmen, auch in unterschiedlichste Teams sicher auch schon gehabt. Erkennst du so ein bisschen Unterschied, was unterscheidet vielleicht ein Sales-Team auch von anderen Teams in Unternehmen?
Ja, jetzt müssen wir vielleicht schnell definieren, Sales-Team, oder? Also, so das klassische Sales-Team ist ja eigentlich immer noch ein Team, das vor allem auch bei den Kunden oder mit den Kunden ist. Und jetzt nicht das Team, das immer im Office hockt und von dort aus ein bisschen rumtelefoniert. Das hat sich zwar verändert im Verlauf der Jahre, aber in vielen Unternehmen, die klassisch Vertrieb machen, ist das immer noch so, dass die Leute rausgehen. Mhm. Und wenn wir so ein Team nehmen, hast du natürlich schon rein räumlich einen grossen Unterschied. Also die Leute sind für uns, die sind unterwegs. Ich sage jetzt ein bisschen provokativ, die haben sicher auch viel weniger Strukturen, als es die haben, die im Office arbeiten. Und ich glaube auch, dass Persönlichkeiten in so einem Umfeld, aber auch, also Umfeld meine ich in so einer Struktur, aber auch im Umfeld Verkauf, dass die einfach noch ein bisschen stärker durchschlagen. So ein bisschen die Stärken und Schwächen.
Was meinst du mit dem, also mit Stärken und Schwächen, die durchschlagen?
Ja, ich glaube, du musst dich ein bisschen weniger anpassen. Oder? Das ist so von bei Arbeitszeiten an, von da, wie du dich im Büro benimmst. Also ich wäre wahrscheinlich nicht so geeignet für ein Büro mit vielen Leuten in einem grossen Raum. Ich habe das früher zwar gemacht, aber ich weiss nicht, ob ich mir heute eine ganze Reihe von Mödel angeeignet hätte, wo wahrscheinlich die anderen gar nicht so lustig finden, oder? Wo du aber gar nicht merkst, weil du einfach immer allein unterwegs bist. Du musst ja auf niemanden Rücksicht nehmen, in dem Sinn.
Also was du sagst, ist so ein bisschen das Individuelle, wo
du bist so ein bisschen mehr für dich und bist ein bisschen mehr in deiner Welt, als dass du jetzt stärker nach außen ins Team gerichtet bist. Ja.
Würdest du noch dem so sagen, so der Unternehmer im Unternehmen? Ist das so ein bisschen das, was du ansprichst?
Oder? Ja, ist natürlich das, was alle suchen, wenn sie eine Top-Person für ein Sales-Team suchen. vielleicht ist es das, ja, jemand, wo so ein bisschen selbstständig ist, selbstständig kann arbeiten, bedeutet dann auch strukturiert wäre, das Werkzeug hat, das er braucht und so weiter und so fort.
Dazu fällt mir gerade spontan auch etwas ein, wo unser Vater hat früher ein Unternehmen gehabt, ein IT-Unternehmen. Und dort sind natürlich auch Sales-Leute unterwegs gewesen. Und dort war immer so das Thema gewesen, Provisionen zu haben, quasi für die Verkäufe, oder? Ja oder nein? Ja. So. Und unser Vater hat dort quasi immer so die Haltung gehabt, hey, nein, wir sind ein Team. Er hat das immer so, er hat einfach einen fairen Fixlohn zahlen und immer gesagt, er möchte das nicht so mit einem variablen Lohn noch ergänzen. Gleichzeitig ist der Wunsch eben von diesen Sales, vom Sales-Team gesehen, so, sie wären viel motivierter, haben zusammen gesagt, oder? Wenn sie wüssten, dass sie für ihre Verkäufe etwas zusätzlich überkommen und wirklich auf Basis von ihren Verkäufen auch noch entschädigt werden. So. Wie stehst du zu diesem Thema? Oder hast du Erfahrungen gemacht, wie das so ist mit der Motivation von diesen Sales-Leuten in Bezug auf variable Löhne?
Also ich meine, was generell stattgefunden hat, überall in den Unternehmen, auch in der Start-up-Szene, ist ja, dass selbst Leute, die jetzt nicht im Vertrieb sind, einen variablen Anteil haben. Das ist etwas, wo ich auch relativ früh angefangen habe, dass ich mit den Leuten individuelle Ziele abgemacht habe und einen Teil vom Lohn an die Erreichung von diesen Zielen gebunden habe. Natürlich aber auch an eine Abmachung und wie wir das packen und überhaupt. Also es ist dann auch das Commitment von meiner Seite her nötig, dass die Leute das erreicht haben. Aber das sage ich jetzt bewusst, oder? Weil ich glaube, es ist immer noch ein einfacher Trigger und er funktioniert bei den Leuten einfach. Es ist eine zusätzliche Motivation, oder? Ich meine, im Sport ist es ja genau das Gleiche. Da gibt es Prämien für den ersten, zweiten und den dritten Platz, für den Gewinn von einem Jahr. Da fließt relativ viel Geld. Und ich glaube schon, dass Geld eigentlich per se nicht ein schlechter Trigger ist. Es ist ein Trigger, der funktioniert. Und im Verkauf ist der natürlich noch viel stärker ausgeprägt, oder? Weil ich glaube, im Verkauf hast du einfach auch als Mitarbeiter viel mehr Situationen, wo du eine höhere Motivation brauchst, wo du dich immer wieder musst kicken, um vorwärts zu gehen. Dann sieht man auch immer so Geschichten wie Monatsende oder Quartalsende oder Jahresende. Dort ist immer noch viel möglich. Und das wird meistens ausgelöst über solche Mechanismen. Also Zielerreichung zu ermöglichen, vielleicht auch über das Ziel auszuschiessen, bestimmte Ziele zu holen. Ich finde es grundsätzlich richtig und gut, wenn man das macht. Man muss es einfach schlau machen.
Ich finde das spannend, oder? Weil irgendwie gibt es ja gleich auch viele Studien, die immer sagen, so die Hard Facts oder eben so der Lohn oder sind irgendwie gar nicht so relevant, für dass jemand sich gebunden fühlt zu einem Unternehmen zum Beispiel. Oder auch, dass er zufrieden ist, dass er so allgemein so ein Lebensglück empfindet. Sagen ja viele, es ist Soft Factors, die irgendwie etwas ausmachen. Aber irgendwie ist das eine Diskrepanz.
Also ich glaube, dass das in Bezug auf Verkauf weitestgehend nicht stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass es für andere Jobs gilt, dass es andere Werte sind. Wir haben ja vorher das Beispiel vom Grossraum. Also wem fühlt sich jemand im Unternehmen wohl, der jeden Tag in dem Grossraumbüro arbeitet? Wahrscheinlich einfach, wenn es ein cooler Arbeitsplatz ist, wenn es eine gute Atmosphäre ist, wenn die Menschen gut miteinander können und, oder? Umgekehrt, die Top-Verkäufer, die ich jetzt so vor meinen Augen sehe, wenn die nicht die Möglichkeit haben, sich etwas zu holen, Die funktionieren einfach kompetitiver. Dann glaube ich, verlierst du die.
Oder? Okay.
Also, man kann ja dann immer darüber diskutieren, ist das gut, so einen Anreiz zu haben oder nicht. Die Frage ist nochmal, was ist die Aufgabe von jemandem im Verkauf? Die Aufgabe von jemandem vom Verkauf ist es, Geschäft reinzuholen und sicherzustellen, dass das Unternehmen dank diesen Geschäften, die eingeholt werden, kann Löhne zahlen, sich weiterentwickeln, kann existieren und, oder? Das ist schon eine zentrale Aufgabe. Und wenn man das beeinflussen kann, mit einem schlauen Mechanismus, finde ich das absolut legitim und richtig.
Ja. Wie funktioniert denn gute Teamarbeit im Sales-Team, wenn du jetzt so denkst, weißt, Wettbewerb und so ein bisschen Konkurrenz, wie macht man das, dass es dann gleich irgendwie in eine Richtung geht und alle dabei sind und miteinander arbeiten?
Also da finde ich, ich mache jetzt das auch schon ein paar Jahre. Einerseits selber über 10 Jahre in der Rolle von Organisation und Team geführt und aber sicher auch schon mehr als 50 Jahre in der Begleitung von Teams als Coach. Und was ich feststelle, ist, dass selbst Sales-Team viel mehr als Team agiert heute.
Ja.
Also sie nehmen Schwächere mit.
Ja, okay.
Ich würde behaupten, sie sind sich auch viel mehr bewusst über die Stärken und Schwächen von den anderen im Team. Mhm. Man tut zusammen Sachen anpacken, man geht auch mal zu zweiten zum Kunden. Das sind alles Sachen, die ich früher so eigentlich gar nicht wahrgenommen habe.
Also man tut andere auch mitnehmen und ja. an den eigenen Stärken teilhaben ja. und anderen etwas beibringen, so ein bisschen,
ja.
so ein bisschen mentormässig.
Ja. Mhm. Ja, man hat halt auch verstanden, dass man voneinander kann lernen kann.
Ja.
Also im Verkauf ist ja Lehren schon ein zentraler Aspekt. Also wie wirst du noch besser, wie wirst du noch erfolgreicher.
Mhm.
Und ich glaube, dass man einfach da offener ist, von den anderen etwas können zu übernehmen, wo man vielleicht früher eher mal noch den links und rechts ein bisschen als Mitbewerber angeschaut hat. Das hat sich schon ein bisschen geändert.
Ja, spannend.
Mhm. Stimmt, ich mag mich auch erinnern an das Bild von diesen Seilschaften. Du hast das mal angesprochen in einem Gespräch mit uns, oder so das Bild von den Seilschaften, wo man sich irgendwie gegenseitig unterstützt, gegenseitig ja. voneinander lernen kann ja. und eigentlich so als Gruppe weiterkommt als ja. jeder für sich.
Ja, also das tun wir auch viel benutzen, wenn ich mit Teams arbeite, dass wir haben viele so Umsetzungen während der Workshop, aber nachher dann müssen auch Sachen umgesetzt werden von Workshop zu Workshop im Arbeitsalltag, oder?
Mhm.
Und dort habe ich in den vergangenen Jahren immer mehr angefangen zu schauen, wer hat wo angrenzende Verkaufsgebiete zum Beispiel, wer lebt nahe beieinander und dass die dann halt das Zweite vor allem auch die Sachen machen, die vielleicht noch ein bisschen Mut brauchen oder die ein bisschen mehr Disziplin brauchen und so. Die Seilschaft, die du angesprochen hast, oder? Und die finde ich, die ist schon ziemlich cool, ja. Das mhm. funktioniert.
Das heisst, so ein bisschen im Gegensatz, was müsste ein Team machen, dass es ganz sicher scheitert im Bereich Sales?
Ja, wenn einfach jeder für sich irgendetwas küchelt und das, was die anderen lernen und machen, ignoriert.
Mhm.
Ich glaube auch, wenn sie so nach dem Motto funktionieren, ich weiss schon alles und ich habe das im Griff und ich bin zufrieden damit, wie es läuft. Das ist auch so eine gefährliche Geschichte. Oder ich glaube, gerade im Sales musst du einfach immer dran sein, weil der Markt verändert sich. Das hat ja zum Beispiel jetzt Covid gezeigt. Die Verfügbarkeit der Kunden ist anders. Die Bedürfnisse der Kunden haben sich geändert. All diese Sachen. Und da musst du einfach immer geschmeidig dranbleiben. Oder? Also insofern spricht das ja auch wieder für das Team und der Austausch und die Überlegung, wie kommen wir weiter.
Ja, mhm. Mhm. Super.
Jetzt haben wir ja viel auch über das Team geredet und eben den Teamzusammenhalt und wie Teams können erfolgreich sein können, was wichtig ist. Wie gross schätzt du aber auch den Einfluss von der Führungskraft auf ein Team ein? Jetzt gerade auch in Bezug auf eine gute Zusammenarbeit. Ist das, hat die Führungskraft eine wichtige Rolle oder sagst du, das ist eher eine Nebensache? Wie siehst du das?
Also, vielleicht wirklich pauschal gesagt, aber auch ein bisschen polarisierend ist, wenn ein Unternehmen ein Performance-Problem im Verkauf hat, dann haben sie in der Regel ein Führungsproblem.
Mhm.
Und das ist jetzt nicht böse gemeint, dass man die falsche Person hat, die führt. Was zum Beispiel einer der grössten Fehler immer noch ist, der gemacht wird, ist, dass man jemandem sagt, du trägst jetzt Verantwortung für das Team. Die sind dann meistens, sind es sogar 6 Leute oder 8 Leute. Und gleichzeitig soll die Person dann auch noch die wichtigsten Kunden betreuen. Und das geht einfach nicht. Also ich glaube, dass wir im Verkauf, im Verlauf der letzten Jahre die Führungszeit stark reduziert hat durch ganz viele andere Tätigkeiten, die die Leute absorbieren.
Okay, also dass die Führungskraft wie so ein bisschen Teil vom Team wird und auch eigentlich halt Kunden dann betreut und das ist das Problem.
Ja, mhm. Also ich habe ein Bild von mir. Ich hatte einen Kunden vor ein paar Jahren, die verkaufen die Stapler. Im Süden von Deutschland, 600 Leute. Und die hatten ein paar ganz alte so Teamleader, die Verkaufsteam geleitet haben. Ich war am Anfang sehr skeptisch. Aber ich habe festgestellt, dass die sich enorm viel Zeit genommen haben für die Leute im Team. Und mit denen Kundenbesuche vorbereitet haben, die auch begleitet haben und so. Also die haben wirklich auch von oben runter die Zeit zur Verfügung gekommen, bekommen, um mit diesen Leuten zu arbeiten. Mhm. Und das ist einfach gemerkt in der Art und Weise, wie die nachher dann agiert haben. Oder?
Mhm. Also das heisst, Führungskraft oder Führungskräfte im Sales-Team heisst auch, andere quasi empowern und mitnehmen auf den Weg und nicht selber unbedingt verkaufen.
Ja, und auch, wir haben ja im Einstieg gesagt, dass ein Stück weit sind die nur bedingt reflektiert, weil sie einfach wenig Interaktion haben mit anderen. Sie haben zwar mit den Kunden, aber sie haben mit anderen Mitarbeitern haben sie wenig Interaktion. Oder? Und gerade darum ist es eben auch wichtig, dass sie jemanden haben, der ihnen über die Schulter schaut und so Sachen sieht und sie auch wieder mal unterstützt und vielleicht auf den richtigen Weg führt.
Mhm. Jemand, der ein bisschen wie die Vogelperspektive hat, ein Stück weit aufs Team, auf was abgeht, was los ist.
Mhm. Ja, genau. Mhm. Plus, da bist du noch beim zweiten Thema. Das braucht auch Zeit, oder auch zu erkennen, welche Best Practices sind in diesem Team vorhanden, wo man wieder multiplizieren könnte und wo andere müssen zugänglich gemacht werden. Mhm. Dann ist, glaube ich, die Führungsrollen im Team ein Stück weit auch eine Struktur zu geben. Oder? Mhm. Also die ganze Geschichte mit Reporting, abliefern, darüber reden, wo man steht, sind auch ganz wichtige Sachen, wo auch viel zu wenig stattfinden. Also das Übelste ist immer, wenn man dann aufgrund von Zeitnot das Monthly Meeting kippt, als Beispiel. Mhm. Oder wenn wir noch weiter runtergehen, auch durchaus mit jedem Mitarbeiter einen wöchentlichen Touchpoint zu haben, um zu verstehen, was schiebt der im Moment vor sich her oder die und was sind Prioritäten und wo muss ich unterstützen und so weiter. Also das sind alles Sachen, wo ich glaube, dass die einfach abgenommen haben, wenn die Führungsleute 100 andere Sachen auch noch in der Agenda haben.
Ja, das erinnert mich ein bisschen an die Start-up-Welt, wo ja du auch ein unterwegs bist. Wenn du anfängst, bist du einfach mal für alles selber zuständig. Mhm. Und irgendwann kommen Mitarbeiter dazu und dann fährst du auch von abgeben. Mhm. Und dann fällt es vielen schwer abzugeben. Oder? Mhm. Und das ist so ein bisschen, ich denke, dort gerade Krux, dass man das wirklich auch macht. Also das Abgeben und gleichzeitig Hebel von den Leuten, also dass sie ihren Job auch gut machen können.
Und das braucht ja dann auch Zeit, oder? Das Abgeben.
Genau.
Es ist ja genau das. Wenn ich zurückschaue, habe ich immer Mühe damit gehabt, weil ich gefunden habe, ich bin schneller, wenn ich jetzt das selber schnell mache.
Ja, genau. Mhm. Ja, verstehe ich.
Genau, jetzt hast ja du so Sales-Archetypen definiert, oder? Wo du sagst, grundsätzlich ist jeder Verkaufsmitarbeiter in so einen Typ einzuteilen und du tust die unterscheiden nach Strukturiertheit. Einerseits so
reflektiert, strukturiert ist so eine Dimension. Mhm. Ja, genau.
Und die andere Dimension?
Die ist so eher unbewusst schaffen.
Okay.
Mhm. Ja, also es gibt die, die inne haben und sich vielleicht sogar einmal am Tag inne haben. Es gibt ja viele, die ein Journal führen zum Beispiel. Sich überlegen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, wo wünsche ich mir Lösungen dazu, warum ist es nicht gut gelaufen und so weiter. Und die anderen, die einfach um 7 Uhr den Bleistift anlegen und am nächsten Morgen um 7:30 wieder in die Finger nehmen.
Okay.
Das
okay.
ist so eine Dimension, oder? Mhm. Mhm. Und dann hast du noch so eine zweite Dimension, also es ist dann in der Horizontalen unterscheide ich dann zwischen denen, die so ein bisschen im Abarbeiten vom Tag sind, und denen, wo es aber dann gelingt, wirklich sehr proaktiv Zukunft zu gestalten. Okay. Genau.
Okay. Welchen von diesen Typen triffst du am häufigsten an?
Ja, eigentlich der, wo in dieser Matrix eben unten links ist im Abarbeiten, im täglichen Abarbeiten in und eher unbewusst agiert. Dann eigentlich, das sind die Umtreibungen. Das sind die, die ich eigentlich am häufigsten sehe. Im klassischen Vertrieb, vor allem wenn der Laden brummt und läuft, oder? Und wenn die relativ stark fremdgesteuert sind, dann drückt es die in die Ecke rein. Das ist so klassisch bei Unternehmen, die schon einen guten Namen haben, die viele Anfragen haben und so weiter. Lustigerweise siehst du diesen Typus aber auch sehr stark unter den Gründerinnen und Gründern.
Okay.
Wo einfach vom Tagesgeschäft in die Ecke gedruckt werden. Mhm.
Also so das typische Hamsterrad eigentlich, wo man so nicht mehr oben und unten sieht und einfach macht.
Genau. Mhm. Genau.
Ich zähle mich auch ein bisschen zu dem. Wir haben ja das mal analysiert.
Ja.
Und ich zähle mich auch so ein bisschen zu dem Typ, also nicht nur ein bisschen, sondern ich weiss es aber mittlerweile.
Ja.
Und es ist schon krass, also wenn man so dort drin ist und einfach so den ganzen Tag nur so macht, was so an einem herangetragen wird, dann kommt man nie zu dem, was wirklich wichtig ist.
Ja.
Und das ist so schade, weil das viel mehr Wirkung hat am Schluss.
Ja. Oder? Jetzt kommen wir wieder aufs Team zurück und auf die Führung. Oder? Also es ist, darum ist es eben wichtig, dass jemand, der das Team führt, das sieht und mit den Mitarbeitern vielleicht auch anfängt zu reflektieren. Mhm. Und schafft. Und darum ist die Zeit so wichtig. Oder? Es gibt Leute, denen musst du einfach helfen. Dann musst du einmal in der Woche hinhocken und genau das machen. Damit sie den Nutzen daraus erkennen, aber überhaupt mal bewusst reflektieren. Ja.
Absolut, weil manchmal ist es ja so, aber so schwierig, oder niemand kann aus der eigenen Haut aus ein Stück weit. Oder? Ja. Und dann ist es so wichtig, dass jemand, ja, wo eine neutrale Sicht auf einem selber, aber auch auf das Thema hat, einem dort vielleicht an die Hand nimmt und ein bisschen rausnimmt. Oder?
Ja.
Was denkst du jetzt, der Typ, so der Umtriebige, wie ist die Person in der Zusammenarbeit? Also so, was macht die Person aus?
In der Zusammenarbeit meinst du? Ja, also ich finde jetzt, das ist wahrscheinlich einfach eine fleissige Person, die immer Gas gibt, das Zeug schnell abarbeitet. Meistens sind die auch fremdbestimmt, das heisst, die versuchen auch den Erwartungen, die rundherum sind, gerecht zu werden. Also ich glaube, dass das sogar eine zuverlässige Person ist.
Mhm.
In der Zusammenarbeit wahrscheinlich jetzt aus Sicht von einem Kunden ist das sehr angenehm, weil das gut läuft und gut funktioniert. Oder? Und stellt ja nichts in Frage.
Absolut. Und auf der anderen Seite dem Fall, aber wie so ein bisschen gefährlich dem Fall, oder? Wenn du sagst, eben, er ist sehr fremdgesteuert, übernimmt einfach alles und so. Das heisst, er wird schnell verheizt, ein Stück weit.
Ja, aber merkt das wahrscheinlich gar nicht bewusst, weil er eben zu wenig reflektiert und zu wenig versteht. Also, die gehen ja nicht hin. Die sagen vielleicht am Ende des Tages, ja, heute habe ich sehr viel gemacht, aber ehrlicherweise weiss ich gar nicht genau, was ich heute gemacht habe. Und die gehen nicht hin und sagen, ja, heute war wieder einer von diesen Tagen, wo ich einfach gerüttelt habe und gar nicht weiss, was ich gemacht habe. Und ich möchte jetzt eigentlich mal verstehen, warum das so ist.
Okay. Wenn hast du das Gefühl, wird es zu diesem Schmerzpunkt, also wenn merken die Leute das selber, können sie es überhaupt selber merken oder hast du eher die Erfahrung gemacht, man muss sich ein bisschen drauflüpfen?
Also ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Leute das gar nicht merken. Einfach das so akzeptieren, dass es so ist. Oder? Das ist ja dann auch noch so die Generation, wo ich bin oder wo meine Eltern waren, die hat es einfach dazu gehört. Das ist der Job, das ist dein Auftrag, das machst du jetzt, den ganzen Tag. Da hat niemand hinterfragt. Die heutige Generation hinterfragt das vielleicht ein bisschen mehr, oder? So Geschichten wie Sinnfragen und habe ich Lust, das den ganzen Tag zu machen? Die Frage ist dann einfach, du hast hinterfragen, ob ich das überhaupt will, oder du hast hinterfragen, wie du das kannst verändern. Das ist eine andere Diskussion.
Ja, klar.
Aber ja, ich glaube, darum gibt es viele, die einfach in dem Rad innen hocken und laufen und laufen und laufen. Also, man hat ja nicht umsonst immer noch so viele Burnouts und Leute, die es irgendwann zum System aushalten.
Also eben grundsätzlich, wenn ich es mir wieder jetzt aus einer unternehmerischen Sicht überlege, ist es zwar in der Zusammenarbeit schön mit so jemandem, aber eigentlich auch sehr gefährlich, oder? Weil man dann eigentlich die ganze Zeit gegen die eigene Ressourcen schafft, die man eigentlich im Unternehmen hat. Gibt es so ein einen Typ, wo du sagst, irgendwie, der ist am schwierigsten zum Zusammenarbeiten? Oder irgendwie, wo du würdest sagen, da könnte die Zusammenarbeit schwierig sein? Einer von denen? Oder haben alle ein Vor- und Nachteile?
Also jetzt eben, kommt auch wieder darauf an, was heisst Zusammenarbeiten innerhalb des Teams oder als Kunde oder als außerstehende Person. Oder? Es gibt noch so einen, der zweithäufigste ist für mich noch so der Wellenreiter. Das ist der, der auch ein bisschen zu wenig reflektiert und durch das eher so ein bisschen im Abarbeitmodus ist. Aber der hat eben schon Skills und Möglichkeiten, dass er einmal kann quasi führen gehen, Situationen verändern. Oder? Also gerade im Verkauf sind das vielleicht Leute, die relativ gute Skills haben, smart sind, vorwärts gehen, aber irgendwie das aufgrund von ihrer Arbeitsstrukturierung noch nicht alles unter einen Hut bringen. Und das Negative bei denen ist dann halt vielleicht schon auch, dass sie möglicherweise weniger zuverlässig sind als andere. Weil sie einfach, es gibt Tage, wo sie komplett am Anschlag sind, da kommt gar nichts. Dann gibt es wieder Tage, wo sie da besser ist. Aber ich finde jetzt beide relativ schwierig zum Zusammenarbeiten, weil sie beide Typen sind, die zu wenig reflektieren.
Okay.
Ich finde es einfacher, mit jemandem zu reden über etwas und daran zu arbeiten, wenn er reflektiert, als wenn er eben nicht reflektiert. Oder? Mhm. Also in meinem Workshop benutze ich sehr oft auch die Archetypen einfach im Einstieg, weil ich die Leute zwingen will, sich mal zu überlegen, wie sie überhaupt funktionieren.
Mhm.
Im Wissen, dass uns das irgendwann in dem Prozess um die Ohren fliegt. Oder? Mhm. Aber dann kann ich das adressieren und ich habe jenen mal etwas in Gang gesetzt. Mhm. Und wenn die Leute das nicht machen, ist das ganz schwierig, jemanden quasi dort hinzuführen. Ich finde, das muss von den Leuten ausgehen. Oder?
Mhm. Ja, absolut. Ja, es ist super wichtig, sich wie über die eigenen Mechanismen mal Gedanken zu machen.
Ja, warum und ist das so? Was passiert da bei mir? Oder?
Absolut. Das heisst, wenn ich es richtig verstehe, es gibt ja den dritten Typ, neben dem Umtriebigen und dem Wellenreiter gibt es dann den dritten Typ,
der Reflektierte.
Mhm. Und das würdest du jetzt sagen, aber für die Zusammenarbeit ist das eigentlich angenehm?
Ja, finde ich besser, weil die Person sich auch selber bewusst ist, viel mehr über Stärken und Schwächen. Mhm. Und vielleicht auch dann in der Zusammenarbeit so etwas kann adressieren. Mhm. Oder vielleicht dann sagt, sag jetzt einfach etwas, ich bin da die falsche Person. Oder ich schaffe das nicht bis dann und dann, aus diesen und diesen Gründen. Sättige Sachen, oder? Das ist das, was die Reflektierte dann eher von sich gibt.
Und wenn sich die Typen entwickeln, was passiert dann? Und wie wird so jemand, der sich aus diesen drei Typen herausentwickelt?
Also, du meinst, du weißt jetzt, du bist der und der Typ, aber eigentlich musst du dich verändern, damit du dich kannst weiterentwickeln, oder?
Genau.
Also, das ist bei allen ist das, geht das eigentlich nur über die Arbeit an sich selber, oder? Also zuerst mal akzeptieren, wer du bist und dann konsequent daran arbeiten. Und das konsequent daran arbeiten ist halt eine riesige Challenge für viele.
Ja.
Und wenn du zu wenig Disziplin hast, dann wirst du auf dem rumfallen, oder? Und da kommt wieder die Fühlungsrolle, finde ich, dazu. Wo das auch muss, die muss ja das auch erkennen und die Person begleiten und einfordern und darauf aufmerksam machen und. Die braucht es, glaube ich, gerade im Verkauf. Wo man sich nicht jeden Tag sieht und miteinander arbeitet. Und das andere ist so, was ich auch glaube, ist, das haben wir ja schon diskutiert, die Rolle, das ist nicht etwas, wo du einfach so ein bisschen switchst im Verlauf von deiner Entwicklung. Ich glaube, du bist das einfach ein Stück weit. Und die Frage ist, wie gehst du mit dem um?
Ja.
Und dort ist die grosse Erkenntnis, wenn du verhinderst, dass du immer wieder in einen Überlebensmodus gehst, wo du dich eben gar nicht veränderst, wo du wirklich nur dich selber bist, wenn du das kannst verhindern und erkennst, dann kannst du daran arbeiten. Oder? Jetzt wieder vorgesetzte Rollen. Oder? Wenn der Vorgesetzte realisiert, dass der andere immer wieder in die Rolle des Umtreibigen gehört, weil er eben das und das und das in seinem Alltag nicht macht, der kann sich gar nicht weiterentwickeln, kommt gar nicht daraus. Oder? Dann ist es Aufgabe des Vorgesetzten, dafür zu sorgen, eine Struktur zu legen, dass die Person besser damit umgehen kann und nicht immer in dem Überlebensmodus, sondern in einem bewussten Modus unterwegs ist.
Absolut. Ja, ich glaube, da decken sich schon unsere Ansichten, oder? Dass wir auch glauben, so dass, was wir auch einmal sagen, so das Inner Game, das man hat, oder? So die Mechanismen, die Verhaltensmuster, ist ein Stück weit wiederkehrend, oder? Ja. Das ist so tief eingeprägt und nicht wollen, das ganz wegdrücken, sondern das zu akzeptieren und konstant, wie du das sagst, eigentlich an dem arbeiten wollen.
Ja.
Und auch die Unterstützung haben eben von einer Führungskraft, vom Unternehmen.
Oder einfach ein Team, so unter sich. Also du merkst, Team, die viel Zeit miteinander verbringen, die reden auch offen über solche Stärken und Schwächen. Und das sind dann auch lustige Diskussionen, wo es einen Spruch gibt und sagt, nein, das ist gescheiter, du machst das nicht.
Ja, ja, okay. Ja,
wieso? Ja, da kommt eine Erklärung. Ja, genau. Dann verstehst du auch, die wissen genau, was dieser Person ihre Stärken und Schwächen
ist. Also das heisst, da ein Stück weit vom anderen auch nicht zu erwarten, perfekt zu sein, oder? Ja, ja, das ist sicher wichtig in einem Team, oder?
Ja, genau.
Zu sagen, hey, jeder hat so seine Vorzüge und vielleicht seine Schwächen und das ist okay so. Und darum arbeiten wir zusammen, oder?
Ja, genau. Sich ergänzen quasi so. Du arbeitest ja grundsätzlich alleine in deinem Business.
Ja.
Und du hast ja jetzt nicht selber ein Team aufbauen. Was ist so der Beweggrund, dass du gesagt hast, okay, ich bleibe selbstständiger Unternehmer? So.
Also da gibt es eigentlich zwei Aspekte. Der eine ist, ich bin, glaube nie wirklich eine grossartige Führungskraft gewesen, im Sinne von genau all diesen Punkten, die wir jetzt besprochen haben, mit Entwickeln und so. Hat vielleicht aber auch damit zu tun gehabt, dass all die Aufgaben, die mir anvertraut waren, sind meistens Veränderungsprozesse gewesen. Geschichten, die in einer kurzen Zeit schnell müssen bewegt werden mussten. Wo es dürfen Landschaden geben oder der Landschaden schon gemacht war. Das war so ein mein Umfeld gewesen, oder? Und dort drin habe ich meistens geprägt. Also ich war eigentlich eher der, der einfach vorausgegangen ist und die Leute sind mitgekommen oder ich habe sie mitgenommen, aber wenn jemand die Pace nicht hat können halten oder einfach diesen Ansprüchen nicht gerecht wurde, dann ist es ums System ausgeht.
Ja.
Das ist so ein bisschen weiss, wie ich funktioniert habe.
Okay.
Also von dem her würde ich jetzt rückblickend sagen, ich bin wahrscheinlich nicht immer ein toller Chef gewesen.
Okay.
Ist ja mal selbstreflektiert.
Ja. Wobei ist noch lustig, wenn du ein Jahr später Feedback bekommst von ehemaligen Mitarbeitern, oder? Dann wird das ein bisschen bestätigt. Umgekehrt sagen sie aber auch, sie haben noch nie so viel gelernt wie in dieser Zeit.
Ja.
Aber eben die Führungselemente, die wir vorher diskutiert haben, die haben wenig stattgefunden. Mhm. Also muss ich ehrlicherweise sagen. Das heisst, ich bin eher jemand, der für sich definiert hat, wo er rennen will, und dann ist er losmarschiert und hat die Organisation mitgenommen.
Ja.
Und wenn ich jetzt das übertrage so auf meine Selbstständigkeit, dann ist das sicher immer noch mein Naturell. Ich habe dort einen höheren Anspruch. Also es ist dann noch schwierig. Ich sehe dann den Weg nicht, jetzt noch jemandem beibringen, dass die Person das auch noch kann. Und dann noch in dem Anspruch, den ich habe, das wäre mir viel zu ineffizient. Also no way.
Ja.
In diesen Fällen funktioniere ich so, dass ich Freelancer habe.
Ja.
Oder externe Dienstleister, wo ich Sachen delegieren und abgeben. Wo ich weiss, die können das besser als ich.
Ja.
Und da kann ich es aber auch komplett abgeben. Da brauche ich von der Zeit her keine Führungszeit. Das ist ein bisschen mein limitierender Faktor. Also das habt ihr ja auch selbstständig. Ja. Oder? Das ist einfach wirklich, Zeit ist eine schwierige Geschichte.
Das ist so.
Und dann kommt noch so ein bisschen in meinem Business dazu. Ich glaube, das gilt bei euch ja auch ein bisschen im beratenden Geschäft. Ist die Person, die die Leistungen bringt, schon sehr zentral.
Ja.
Also es gibt einfach Sachen, die kannst du nicht von der Person entkoppeln.
Das ist so.
Oder? Also bei mir ist es eigentlich so, wie in vielen anderen Bereichen, das ist ein sogenanntes Turnkey-Business. Das heisst, wenn ich eines Tages ins Pensionsalter komme und beschließe, jetzt höre ich auf, dann tue ich an meinem Büro den Schlüssel drüllen und das Thema ist erledigt. Oder?
Ja.
Weil einfach alles, was ich bewegt habe, hat ganz viel mit meiner Person zu tun.
Ja, das sehe ich.
Und darum kannst du es nur bedingt abgeben.
Ja.
Oder?
Mhm.
Aber ja, also ich setze mich damit auseinander. Ich habe einen Plan, wenn ich aus dem Ecken rauskomme.
Ah, spannend.
Ich will meine Produkte können skalieren. Da reden wir dann über Online-Training, wir reden über Buch, wir reden über all die Aspekte. Damit das ein bisschen stärker vom persönlichen Delivery vor Ort entkoppelt wird.
Ja.
Aber ja, da mit der Führung ist dann eine andere Geschichte, die hat eigentlich nichts mit dem zu tun.
Ja, also mehr so franchise-mässig, also dass andere quasi das Gleiche machen wie du, aber losgelöst von dir als
Person. Also gut, das haben wir in der alten Firma haben wir das auch schon gemacht. Es funktioniert auch, aber auch dort hast du, und wir sind ein Stückchen weiter daran gescheitert, dass wir einfach viel zu wenig Zeit in die Leute investiert haben. Also das musst du dann trotzdem, oder?
Ja.
Aber ja, das ist einfach mehr Druck, um mehr Delivery von der persönlichen, also von der Personen wegzunehmen, oder?
Ja, genau. Ja, mega spannender Prozess auf jeden Fall.
Ja.
Beschäftigt uns ja auch immer wieder.
Ja, genau.
Wenn es der gute
Zeitpunkt. Wir sind in der gleichen Situation, oder?
Ja, genau. Ja. Weil wir halt schon einfach im Moment wirklich selber gehen müssen, weil wir merken einfach, es ist wie nicht der Zeitpunkt, jemanden zu onboarden, der quasi von Team-Coachings oder Coachings im 1-zu-1 übernehmen, weil der Name Daughters of Time steht mit uns und fällt mit uns. Und das ist einfach im Moment Fakt.
Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, das ist jetzt wirklich meine Erfahrung durchs Band, dass ich nur mit den Unternehmern selber zusammenarbeite.
Ja.
Weil einfach der Qualitätsunterschied ist riesig.
Ja.
Es ist ein Fakt. Mhm. Natürlich gibt es immer, es gibt überall Ausnahmen, aber in dem grossen Ganzen ist es so. Wenn du die anschaust, in eurer Branche, in meiner Branche, wo skalieren, wo andere Leute im Boot haben, die dann Delivery machen und so, dort ist genau das der Fakt, dass der Qualitätsunterschied riesig ist und dass nicht selten das Unternehmen langfristig darunter leidet, weil sie dann einfach, weil sie eben die Qualität nicht mehr hinbringen und sich zu wenig stark differenzieren von den anderen Mitbewerbern.
Ja, das kann ich. Ja, also sehe ich auch so, definitiv. Coaching ist ein persönliches Business, definitiv. Und Verkauf bzw. Training eben auch.
Und dann ist die Frage, wo willst du hin? Und ist wirklich immer Wachstum nur immer die einzige Grösse, die relevant ist, muss man sich auch mal fragen. Aber das sind andere Diskussionen.
Ja, definitiv. Mhm. Aber mega spannend. Danke für den Einblick auf jeden Fall.
Sehr spannend. Also ich glaube, wir kommen schon langsam gegen den Schluss des Gesprächs. Jetzt würde es uns natürlich noch wundern, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, wo findet man dich, wenn man etwas über dich suchen, wenn man dich engagieren will, wo findet man dich?
Ja, so am einfachsten im Internet. Mhm. Unter Patrick Utz, Patrick mit CK, patrickutz.com habe ich meine Webseite, dort hat es relativ viel Inhalt. Bin jetzt auch wieder ein bisschen aktiver auf LinkedIn und versuche das auch zu bleiben, im Zusammenhang mit dem Buchprojekt und so. Also das findet man mich eigentlich auch.
Wunderbar.
Und sonst bin ich eigentlich meistens bei den Kunden unterwegs, zwischendurch mal an einer Veranstaltung, die öffentlich zugänglich ist.
Ja. Perfekt. Wir werden es auf jeden Fall noch verlinken in den Shownotes. Und dann würde uns als Abschlussfrage einfach noch interessieren, die Zukunft kann man ja nur in der Gegenwart beeinflussen. Mhm. Was müssten wir ab sofort anders machen, damit die Zusammenarbeit in der Zukunft besser wird?
Das ist eine gute Frage. Uiuiui.
Grosse Frage.
Ich glaube, wenn es um Zusammenarbeit geht, glaube ich einfach mehr Ehrlichkeit und Offenheit. Also ich stelle bei mir fest, bei mir ist so der Prozess, ich treffe dann meistens eine Entscheidungsträgerin oder einen Entscheidungsträger zum ersten Mal in meinem ersten Gespräch, 30, 40 Minuten. Und dann geht die Reise weiter, oder? Bei den einen, bei den anderen gar nicht. Und dort, wo ich wirklich rückblicken muss, sagen, das sind die besten Prozesse gewesen, bis zur Entscheidungsfindung und nachher auch in der Umsetzung. Das sind die Gespräche gewesen, wo in den ersten 40 Minuten schon sehr offen und sehr direkt gewesen sind. Mhm. Also weißt, wo man wirklich sehr schnell über die wirkliche Herausforderung geredet haben, wo Leute am Tisch gewesen sind, die auch offen reflektiert haben, no games, oder? Und das wiederum, wenn wir das aber zurücktransportieren, dieses Business, heisst für mich auch, ich stelle fest, dass je weiter rauf du gehst in einer Organisation, dass die Leute dort oben offener sind, so zu reden, und vielleicht auch eine übergeordnetere Perspektive haben auf die Situation als Leute, die im tiefen Operativen unterwegs sind. Also ich ganz ehrlich, ich rede lieber in einem ersten Gespräch mit einem Geschäftsführer oder mit einer Inhaberin, als dass ich jetzt mit der vertriebsverantwortlichen Person rede. Es hilft mir viel mehr, weil du fragst für die Zukunft. Ja. Ich erfasse viel mehr, wo die Problemstellung ist.
Weil sie offener können reden.
Sie reden und ehrlicher. Offener, ja. Sie sind auch viel selbstkritischer. Oder? Also weißt, so ein Inhaber von einer Firma hat kein Problem zu sagen, in dem sind wir gut, aber in dem und in dem und in dem sind wir nicht gut. Oder? Wohingegen die Person, die fachlich verantwortlich ist, vielleicht würde die Schwäche drin sehen, das zu sagen. Oder? Nach dem Motto, von mir wird ja erwartet, dass ich das gut mache. Also soll ich jetzt da noch offen aussprechen, dass wir dort anstehen?
Also auch ein bisschen aus einem Selbstschutz, aus einem Stück
Drum die Ehrlichkeit und Offenheit, das ist, glaube ich, schon etwas, wo wo uns gut wird tun. Und ich glaube, wir sind dann so ein bisschen in einer Kultur, in der sich mit dem noch ein bisschen schwer tut. Es gibt andere Kulturräume, eben so Dummies sind relativ offen. Wobei es dann manchmal dann auch nicht das erzählen, was relevant ist. Aber sie sind zumindest offener.
Ja. Ja. Es klingt auch ein bisschen nach Mut zur Verletzlichkeit. Könnte man das auch so sagen? Ja. Weil es macht einem ja angreifbar.
Ja, ja, schon. Schon auch, ja. Ja.
Okay. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Patrick, für das sehr spannende Gespräch. Und ja, weiterhin alles Gute. Vielen Dank fürs Talken.
Merci. Danke euch beiden. Merci, macht's gut.
Gleichfalls. Schön, bist du heute dabei gewesen. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du unsere Arbeit unterstützen willst, dann empfehle ihn gerne weiter und bewerte ihn auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Wenn du das Gefühl hast, dein Team oder du könntet von einem professionellen Coaching profitieren, dann findest du uns online über daughtersoftime.ch.